Werbung.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Werbung Ende.
Los geht's. Wir sind alle an drei verschiedenen Orten diesmal. Blümchen ist im Urli.
Blümchen ist nicht im Urli, sondern Herr Blome hat ausnahmsweise mal frei. Wirklich. Lorraine, also es gibt schon Grenzen.
Ja, die Grenze ist ja zwischen uns. Du bist schließlich im Ausland. Wie unfair. Hier in Hamburg scheint nicht mal die Sonne.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie haben die Grenze überschritten. Ich bin in Berlin, hier scheint die Sonne. Und jetzt reden wir gleich über Sachen, die nicht so lustig sind wie unser Intro. Ich würde sagen, Intro ab.
Augstein, vielleicht kann dein Vogel das Intro ja mal singen.
Ich rede mal mit ihm, aber versuch's erst nochmal mit der Matz, bitte.
Okay, das normale Intro kommt jetzt.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, lieber Kollege Blome. Sie weilen auf Mallorca. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das noch nicht weit genug weg. Ich würde gerne noch viel, viel weiter weg. Auf das Tuvahutu-Atoll mindestens. Ja?
Auf das Wasser-Atoll?
Kein Putin. Tuvahutu? Heißt das nicht so? Ich weiß es nicht. Irgendwo jedenfalls in der Südsee. Kein Putin, kein Trump, kein Bibi, kein Merz. Einfach nur weg. Gegrillten Fisch essen, ja. Die Füße im warmen Sand vergraben. Sowas in der Art.
Ja, das ist natürlich die Fluchtfantasie, der Eskapismus der oberen 10.000. Auf eine einsame Insel, wo natürlich der Grillfisch, ich nehme an, dann auch gereicht von einem dienstbaren Geist, an den Teller bzw. auf den Tisch gebracht wird. Nee, so einfach können wir uns das nicht machen. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass die Leute die Nachrichten müde sind, weil sie begriffen haben, dass vor allem die großen Nachrichten sie einfach existenziell angehen. Anders als früher, als Nachrichten halt so Nachrichten waren oft genug und nur seltener so eine existenzielle Spitze durchdrang. Und das ist natürlich heute in einem höheren Takt. Das mag ermüden, aber sind Sie sicher, dass die Leute es wirklich nicht mehr hören wollen?
Ich habe jetzt gar nicht von den Leuten geredet, sondern von mir und fühle mich aber ganz wohl und nicht nur in Gesellschaft der oberen 10.000, denn es gibt tatsächlich zufälligerweise jetzt gerade eine Reuters-Studie, die meinem Gefühl total entspricht und die sagt nämlich, die Leute haben nicht mehr so Bock auf Nachrichten wie früher. 71% zumindest der Befragten sagen, dass sie gelegentlich aktiv Nachrichten vermeiden. Jetzt klingt das vielleicht nicht so viel, aber wenn man dazu weiß, vor 6 Jahren waren es nur die Hälfte der Leute, die das gesagt haben, dann merkt man, da hat sich schon was verändert. Ich glaube, Sie brauchen doch auch keine Studie dafür, Herr Blome. Fragen Sie sich doch mal selber oder Ihre Frau oder irgendeinen Menschen, der noch sowas ähnliches
ein
wie normal,
Menschen?
Ein Menschen in Ihrer Nähe, irgendwie so, ob die Leute das noch aushalten. Es ist doch fast nicht mehr aushalten. Jetzt hat Israel auch noch den Iran angegriffen. Ja, ich meine, als hätten wir nicht genug Kriege und Eskalationen und so. Mir steht das wirklich bis hier. Ich steige aus, innerlich.
Ja, aber das scheinen die Menschen genau andersrum zu machen. Sehen wir ja bei RTL und NTV auch ein bisschen an dem Zuschauerzuspruch, an der Nachfrage letztlich und dem Interesse. Und was die Leute vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr müde sind als früher. Und was sich dann in dieser Umfrage oder in dieser Studie niederschlägt, ist quasi so die 18. Etappe einer ongoing crisis. Und heute wieder in der Ukraine dies passiert und heute wieder im Regierungszwist der auseinanderbrechenden Ampelregierung dieses passiert. Aber wenn es dann dazu kommt oder aber eine neue große Nachricht hinzutritt, dann ist das Zuschauerinteresse der Leute gigantisch. Das sehen wir ja. Insofern, aber ich glaube nicht, dass die Menschen nachrichtenmüde sind. Das glaube ich nicht.
Sie missverstehen meinen Punkt. Sie wollen jetzt irgendwie den Nachrichtenjournalismus hier rechtfertigen oder mir mit Zahlen kommen oder so. Ich rede von Gefühlen, Herr Kollege. Ja? Erinnern Sie sich doch mal an Ihre Jugend, als sie im Herzen noch mehr Bewegung war als jetzt. Mein Gefühl ist einfach, es steht mir bis hier. Die Statistik interessiert mich überhaupt nicht. Aber offenbar erreiche ich Sie damit nicht. Da muss ich dann vielleicht mit anderen, empathischeren Menschen drüber sprechen. Dann lassen Sie uns doch einfach in medias res gehen, sozusagen. Also, Israel greift den Iran an, ja, also ganz eindeutiger, klarer Bruch des Völkerrechts. Das, glaube ich, darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht reden. Das, ich weiß, das Völkerrecht interessiert niemand mehr, aber und der deutsche Bundeskanzler sagt, die Israelis machen die Drecksarbeit für uns. Hallöchen. Neuer Ton. Willkommen in der Ära Friedrich Merz. Die Tötung von Menschen in Teheran ist Drecksarbeit, die aber offenbar getan werden muss. Sind die Iraner Müll, der sozusagen entsorgt werden muss? Und die Israelis sind unsere Müllmänner. Sieht Friedrich Merz die Welt so, lieber Herr Blome?
Das ist in einer Form eine böswillige, beinahe perfide Zuspitzung, die ich nicht von Ihnen gewohnt bin. Sie können sich das so einfach machen, Augstein, von mir aus. Aber wir kommen exakt gar keinen Schritt weiter und nach nirgendwo hin, wenn wir versuchen, Merz so eine kalte Menschen- und Todesverachtung zu unterschieben. Und was immer man von seiner Politik hält, und da bin ich bereit zu jeder Form von Kritik oder zumindest zur Diskussion über jede Form von Kritik. Aber den Mann jetzt als erstes zu unterschieben, um ihn endgültig zu diskreditieren und seinen in der Tat neuen Kurs, vielleicht auch nur neuen Ton, ihm also zu unterschieben, Menschen sind für ihn Dreck. Das führt nirgendwo hin. Das müssten Sie auch wissen, Augstein. Dazu kennen wir uns lang genug.
Aber er hat es doch gesagt, nicht ich. Verstehe, ja, wenn ich ihm das jetzt untergejubelt hätte, dann haben Sie ja, aber er hat es doch gesagt, das ist doch nicht meine Schuld, sondern seine.
Nein, Sie beziehen das Wort auf den Umstand, dass bei einem Krieg Menschen zu Tode kommen, wie übrigens auch bei der Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg Menschen auf russischer Seite zu Tode kommen, das würden wir auch nicht als Drecksarbeit bezeichnen.
Nein, ich würde sowieso so nicht reden, aber ich bin ja auch nicht der deutsche Bundeskanzler.
Ja, bezogen war es aber auf den Umstand, sich ehrlich zu machen, meinetwegen mit Hilfe eines so drastischen Wortes, sich ehrlich zu machen bei der Frage, wer sorgt eigentlich dafür, wer müsste dafür sorgen, dass der Iran, der die Israelis vernichten und auslöschen will, keine Atombombe bekommt? Denn das ist ja der eigentliche Konflikt, um den wir hier reden sollten. Also, ist es eine gute Idee, dass die Iraner eine Atombombe bekommen? Wussten wir, Antwort nein, wussten wir alle, dass die Israelis das in letzter Konsequenz nicht passieren lassen würden? Antwort ja. Wer sich jetzt also darüber wundert, dass A, die Iraner es weiterhin versucht haben und B, die Israelis irgendwann eingeschritten sind, nämlich jetzt, der hat auch die ganze Zeit unter einem Stein gelebt, tut mir leid. So wie Frank-Walter Steinmeier unter einem Stein gelebt hat, der als Außenminister jahrelang ein Abkommen verhandelt hat und als es endlich geschlossen war und vielleicht hätte sogar funktionieren können, schweigend zugeschaut hat, wie die Iraner es missachtet haben.
Gut, also lassen Sie uns die Sachen versuchen, voneinander zu trennen. Und wie immer mit möglichst wenig Polemik. Ja?
Da haben Sie ja
wollen
richtig gut vorgelegt,
Völkerrecht,
mit möglichst wenig Polemik. Ja. Also wenn das möglichst wenig Polemik war, dann habe ich noch gar nicht angefangen.
Ja, aber fällt halt schwer, weil Sie müssen schon zugeben, dass das Wort Drecksarbeit echt ein neuer Sound ist. Ja. Einen, den wir in Deutschland in der Politik bisher nicht hatten. Es ist ein AfD-Sound. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ist. Ich will nicht polemisch sein. Ich weiß nur nicht, was jetzt meine Referenzpunkte sind. Es ist ein Donald-Trump-Sound. Es ist ein Sound wie aus der polnischen Politik. Es ist, finde ich, in Deutschland kenne ich so diese Diktion nur von der AfD. Das darf ich so sagen.
Das sollten Sie, wie ich finde, nicht der armen Kollegin unterschieben, die dieses Wort ja in das Interview eingeführt hat. Hat die auch im AfD-Sound gesprochen? Sagen Sie mal, Augstein.
Ich kenne, aber sie ist nicht die Kanzlerin. Das ist doch jetzt blöd. Blume. Bisher waren wir alle ganz froh, dass wir so eine zivile Politik haben. Ich war ganz froh, dass wir eine vergleichsweise zivile politische Sprache hatten und vergleichsweise zurückhaltende zivile Politiker. Offensichtlich ist Friedrich Merz vom Charakter anders oder er glaubt, die Zeiten sind anders, keine Ahnung. Ich stelle jedenfalls fest, dass hier eine kriegerische Aktion, die völkerrechtlich, ich bin kein Völkerrechtler und ich weiß nicht, ob es da jemals einen Prozess geben wird, aber alles, was ich gelesen habe, ist, dass es ganz klar ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, der hier geführt wird, denn es stand kein unmittelbarer Angriff des Irans bevor, das heißt sozusagen der präventive Verteidigungsschlag war hier völkerrechtlich nicht gegeben. Jetzt kann man ja sagen, ist ja okay, dass das Völkerrecht für den Arsch ist und niemand interessiert. Das sollte man dann aber auch einmal, ein für alle Mal sagen, Völkerrecht ist was von gestern, ist was für Weicheier, ja, für Leute, für Warmduscher und ich weiß nicht was, und das brauchen wir heute nicht mehr. Aber ist schon ein Schritt, finde ich. Ich finde es auch ein Schritt von einem deutschen Bundeskanzler, weil das war bisher nicht so unsere Linie. Das müssen Sie schon zugeben. Erstmal, bevor wir uns über den ganzen anderen Sachverhalt unterhalten, bitte.
Also kann gut sein, Augstein, dass Sie recht haben. Deutlich mehr Experten finden das für völkerrechtswidrig als Experten, die sagen, doch, nee, das ist schon noch vom, in meinen Worten, präventiven Recht auf Selbstverteidigung gedeckt. Aber das wäre ja nicht das erste Mal, dass am Völkerrecht vorbei, möglicherweise sogar unter Bruch des formalen Völkerrechts, etwas ziemlich Sinnvolles geschieht, etwas Gutes geschieht, um es in meinen naiven Worten auszudrücken. Erinnern Sie sich nur an den Einsatz der NATO gegen Serbien, gegen Milosevic, um die Massaker an muslimischen Bosniern zu verhindern und zu unterbinden. Das war auch am Völkerrecht vorbei, weil es kein UN-Mandat dafür gab. Das hatte nämlich, glaube ich, vor allen Dingen Russland im UN-Sicherheitsrat verhindert. Also das ist noch nicht die Kategorie. Spannender, und da haben Sie ja recht, ist die Frage, was macht der Bundeskanzler da? A, mit der Sprache und eben auch inhaltlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es so verstanden, und vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber nur um es zu referieren, ich habe es so verstanden, dass man sich, ich hatte es eben schon einmal erwähnt, sich ehrlich macht und dieser Bundeskanzler sich auf etwas brachiale Weise ehrlich gemacht hat. Alle wussten, der Iran darf keine Atombombe bekommen. Ich glaube, das würden auch Sie unterschreiben. Und jetzt musste einer es verhindern. Und dabei macht man sich ganz erheblich schuldig, weil man einen Krieg beginnt, weil man womöglich sogar das Völkerrecht bricht, weil damit man fast nirgendwo auf dem Planeten Sympathie erwerben kann. Und das unter dem Begriff Drecksarbeit zu subsumieren, ist dann eben sehr drastisch, aber beschreibt ja, dass alle in Wahrheit erleichtert sind, dass das passiert ist.
Überhaupt
nicht. Es gibt halt nur keiner zu.
Entschuldigen Sie, ich bin überhaupt nicht Ihrer Meinung. Im Gegenteil, ich halte das für eine echte Katastrophe, was da gerade passiert ist. Ganz im Ernst. Ich habe deshalb auch so angefangen mit dem Tuvahutu-Atoll, weil ich habe das Gefühl, dass ich mich irgendwie immer mehr entfremde von einem großen Teil des öffentlichen Diskurses. Das ist ganz eigenartig. Das ist auch ehrlich gesagt auch ein bisschen unheimliches Gefühl, möchte ich fast sagen. Weil wenn ich so zum Beispiel jetzt Ihnen zuhöre, Sie sagen, oder den Artikel in der Welt am Sonntag von Matthias Döpfner, der das Ganze auch noch in so einer Art chiliastischen Endkampf der Zivilisationen eingefügt hat.
Ja, aber mit dem
hat,
möchte ich jetzt nicht in einen Topf kommen, bitte nicht.
Gut, egal. Ja, aber naja, Sie sind aber sozusagen deshalb in einem Topf, weil Sie gesagt haben, im Prinzip, alle sind erleichtert, dass das passiert ist, dass endlich sich jemand der iranischen Atomgefahr annimmt, die man anders ja gar nicht in den Griff kriegen kann. Und es war höchste Zeit und klar, dass Israel das machen musste. Ich lese Ihnen mal einen Satz vor, ja. Im schlimmsten Fall, heißt es in westlichen Geheimdienstkreisen, würden mindestens noch 3 Jahre vergehen, bis eine iranische Atomwaffe zur Verfügung stehe. Als realistisch gelten mindestens 5 Jahre. Das war im Jahr 2010, lieber Kollege Blom. Ich meine, wenn Sie in die Vergangenheit zurückgucken, jedes Jahr hieß es, die Iraner stehen kurz vor der Atomwaffe. Nächstes Jahr haben die, es ist wie so eine Soap-Opera. Das kommt mir vor, wie es gibt so eine Soap-Opera-Reihe, die habe ich früher immer so im Fernsehen so gesehen. Doku-Soap nennt man sowas. So Leute, die so an so Choppern so basteln. Ja, und immer, jetzt muss der Chopper, muss immer fertig sein. Dann ist jetzt, und jetzt fehlt noch das Teil. Aber wir kriegen es noch fertig. Kriegen wir es bis zum Ende der Sendung, kriegen wir es noch fertig. So führt Netanyahu die Welt, Entschuldigung, am Gängelband seiner Panik seit Jahren durch die Manege. Und das ist sein Rezept. Erinnern Sie sich noch, wie er 2012 mit diesem Bombenbild in der UNO aufgetreten ist? Das war fast Realsatire, wenn es nicht so traurig gewesen wäre. 2012 hat er gesagt, die Iraner sind kurz davor, die Bombe zu haben. Seitdem heißt es, sie sind kurz davor, die Bombe zu haben. Und jetzt sagen Sie zu mir, es war gut, dass die Israelis den Iran angegriffen haben, weil sie kurz davor waren, die Bombe zu haben? Merken Sie nicht selber, dass das echt verrückt ist? Oder verstehe ich die Welt nicht mehr? Helfen Sie mir mal an dieser Stelle.
Wir gucken alle nicht in diese Geheimdienstkarten, das stimmt schon. Und darum gibt es womöglich auch noch unterschiedliche Lesarten von unterschiedlichen Geheimdiensten, wie unmittelbar das bevorsteht mit der iranischen Bombe. Zur Kenntnis nehmen muss man aber doch Folgendes. Erstens, es wurde die ganze Zeit daran gearbeitet. Zweitens, selbst die nicht unbedingt als israelfreundlich bekannte internationale Atomaufsichtsenergiebehörde sagte, die Iraner brechen fortgesetzt dieses Abkommen, mit dem man versucht hatte, mit zivilen, diplomatischen Mitteln das einzuhegen. Sie brechen fortgesetzt also dieses Abkommen, das übrigens 2012 noch gar nicht existierte. Und drittens war immer klar, die Iraner dürfen keine Atombombe haben. Und aus diesem Konstrukt von drei Punkten beziehungsweise zwei Entwicklungen und einem Fixpunkt muss man doch sagen, offenkundig näherte sich der Iran denklogisch diesem Fixpunkt, den man ihm auf jeden Fall verwehren wollte. Das heißt, irgendwann musste das jetzt passieren.
Aber es war doch die
Amerikaner. Der Iran hätte davon abgelassen, aber die Mullah-Regierung, das Mullah-autokratische Regime, kann davon und will davon nicht ablassen, weil es halt Ideologie ist. Es ist Staatsideologie geworden.
Aber Herr Blome, das ist doch irgendwie, ich verstehe Sie nicht, das ist kontrafaktisch. Dieses Mullah-Regime, was wirklich ein Terrorregime ist und was mit seinen eigenen Leuten auf eine viehische, grauenhafte Art und Weise umgeht, ein echtes Terrorregime, hat mit Präsident Obama einen Atomvertrag gemacht, den Donald Trump dann gekündigt hat, worüber Bibi Netanyahu sehr, sehr froh war, einen Atomvertrag, ein Regime sozusagen zur Überwachung dieser ganzen Geschichten, den Netanyahu im Jahr 2015, habe ich gerade nochmal nachgelesen, als Vorbereitung für unser Gespräch in der Washington Post, aktiv boykottiert hat. Die Realität ist doch, dass die Israelis gar nicht wollten, dass man mit den Iranern irgendwie verhandelt. Das war überhaupt nicht in deren Interesse. Warum das nicht so ist, weiß ich nicht.
Es stand aber außer ihrer Macht, es zu verhindern. Also die Europäer und die Amerikaner haben gemeinsam dieses Abkommen abgeschlossen und dann hinterher im Laufe der Zeit festgestellt, es wirkt nicht so wie gewünscht. Deshalb würde ich, anders als viele Rechte oder Rechtsaußen in Deutschland, Steinmeier, wenn man so will, für den Versuch, den damaligen Außenminister, für den Versuch, letztlich auch mit den Russen gemeinsam so ein Abkommen als Rahmen hinzustellen, keinen Vorwurf machen. Aber es hat halt nicht wirklich funktioniert.
Das wissen Sie doch gar nicht. Das ist doch genau wie das die gleiche Situation.
Die Atombehörde selber, die sagte unmittelbar jetzt noch vor wenigen Wochen, die Iraner sind immer weiter vorangekommen auf dem Weg, waffenfähiges Uran zu produzieren. Und die Raketen übrigens, die Mittelstrecken- oder Langstreckenraketen, die man braucht, um es dann von den Iran in Richtung Israel zu schießen. Denn das wird ja nicht mit der Post verschickt.
Aber Herr Blome.
Diese Raketen hat man inzwischen auch.
Es waren doch die US-Geheimdienste von Trump. Trumps Geheimdienstchefin hat vor, wie lange, 3 Monaten noch gesagt, die Iraner sind weit davon weg, eine Atomwaffe herzustellen. Es ist jetzt die gegenwärtige Regierung sozusagen, das macht alles keinen Sinn. Die Wahrheit ist doch eine ganz andere und ich verstehe gar nicht, warum sie das nicht einfach aussprechen. Die Wahrheit ist, dass die Israelis das Gefühl hatten, jetzt ist eine günstige Gelegenheit. Ich meine, das ist doch alles. Wenn die das Gefühl gehabt hätten vor 10 Jahren, dass sie das hätten durchziehen können, dann hätten die das vor 10 Jahren schon gemacht. Sie haben einen schwachen amerikanischen Präsidenten, der nicht weiß, was er will, der von Außenpolitik nichts versteht, im Prinzip eine zerstrittene Administration, wo die eine Seite so sagt, die andere so. Sie haben alle, die ganze sogenannte Achse des Bösen da, die Iraner aufgebaut haben, ist kaputt. Die Hamas ist kaputt, Syrien kaputt, Libanon kaputt und so. Der Iran in Wahrheit ein Drittweltland, ohne jede Form von Technologie. Israel haushoch überlegen, haushoch militärisch überlegen. Der gesamte Iran geheimdienstlich unterwandert und so. Die Gelegenheit war einfach günstig. Und dann haben die es eben durchgezogen. Und das.
Also was werfen Sie jetzt? Okay, jetzt wird's unfreiwillig komisch.
Was?
Jetzt werfen Sie also den Israelis vor, dass sie Erfolg gehabt haben.
Das ist echt lustig. Da warten Sie mal ab. Im Afghanistan ist schiefgelaufen. Der Irak ist schiefgelaufen. Libyen ist schiefgelaufen. Was aus Syrien wird, weiß niemand. Sämtliche militärischen Interventionen oder Einmischeleien des sogenannten Westens in den sogenannten Nahen oder Mittleren Osten sind alle schiefgelaufen. Ich weiß nicht, ich verstehe Sie ja, gar nicht, mit welchem nassforschen Optimismus Sie so tun, als würde das, was die Israelis da im Iran machen, irgendein gutes Ende haben. Die Realität ist doch, dass die Israelis ein ganz großes Interesse daran haben, wenn alle ihre Nachbarn im Grunde geschwächt sind, kaputt sind, zerstritten sind, wenn da nichts funktioniert. Es ist genau das Gegenteil von konstruktiver Politik, was Netanyahu macht. Er macht genau das Gleiche.
Also jetzt wird's, Sie verallgemeinern ein Ding nach dem anderen und es wird einfach nicht besser. Erstens, in der Tat, die mehreren Interventionen, die nicht zum Erfolg geführt haben, gingen alle einher damit, das jeweilige Land physisch zu besetzen. Also Afghanistan, den Irak, etc. etc. Und das hat halt nicht geklappt. Ich glaube nicht, dass Israel den Iran besetzen möchte oder dass die Amerikaner den Iran besetzen möchten. Da wird es dann schon auch und darauf kommen wir sicherlich gleich, auf das iranische Volk, beziehungsweise wahrscheinlich die weibliche Hälfte des iranischen Volkes, viel mehr ankommen als auf die Israelis selber. Und ja, sie haben recht, aber auf eine sehr bizarre Art und Weise. Es ist in der Tat in einem gewissen Maße im Interesse der Israelis, dass jene Staaten und Regime, die es vernichten wollen, ein bisschen geschwächt werden. Also dem würde ich ein gewisses Verständnis entgegenbringen, um jetzt hier nicht mal so zynisch klingen zu wollen. Das wundert sie. Und
nein,
im Übrigen hat Israel durchaus Israel hat durchaus mit Staaten, mit denen man dann Verträge schließen konnte, solche geschlossen, um ein gewisses Auskommen zu finden. Zu allerletzt übrigens, bizarrerweise, unter der Regierung Donald Trump mit Saudi-Arabien oder mit Jordanien viel früher oder mit Ägypten noch viel früher. Also, dass Israel strukturell unfähig sei, mit seinen arabischen Nachbarn auszukommen, ist Quatsch. Es sind viele arabische Nachbarn, die strukturell unfähig sind und die Iraner zuvorderst, mit Israel klarzukommen.
Blume, à la Bonheur. Dann erklären Sie mir doch bitte, was ist das Ziel dieser israelischen Aktionen im Iran jetzt?
Also zum einen haben Sie natürlich recht, das war offenkundig aus Sicht der israelischen Regierung eine günstige Gelegenheit. Und zwar aus all den Gründen, die Sie genannt haben. Das iranische Regime nicht gerade gestärkt in letzter Zeit, die ganzen verlängerten Proxys, die ganzen verlängerten Arme des Terrors von Hezbollah bis Hamas, stark geschwächt bis vielleicht sogar für eine Zeit lang vernichtet. Und was ist das Ziel? Ich glaube, das Ziel ist genau das, eines ums Überleben kämpfenden Landes mindestens Zeit zu gewinnen. Also das Argument, ja, aber mit solchen militärischen Schlägen könnt ihr das Programm doch gar nicht zum Erliegen bringen und ihr könnt doch gar nicht alle iranischen Atomwissenschaftler einzeln umbringen, das wird doch immer weitergehen, ist natürlich aus Sicht Israels, und ich referiere es jetzt nur, kein Argument. Warum? Weil es darum geht, wenigstens Zeit zu gewinnen.
Ja.
Also das Ganze nach hinten zu schieben. Und so übrigens bewegen wir uns wahrscheinlich schon durch die Jahrzehnte inzwischen. Denn ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass die Israelis schon einmal einen solchen Reaktor quasi bombardiert haben. Ist das 20 Jahre her? Können wir gleich nochmal nachschauen. Also so lange geht das ja schon an.
Ich weiß nicht. Ich frage mich sozusagen, diese Furcht vor der iranischen Atombombe erscheint mir wie eine Chimäre, die aufgebaut wird. Weil ich meine, die Iraner, die offensichtlich gar nicht in der Lage sind, sich militärisch irgendwie gegen Israel zu wehren, wie wollen die denn ihre Atombombe ins Ziel bringen? Auf dem Rücken eines Esels praktisch über den Khyber-Pass und über Irkutsk und Smolensk und Dnipropetrovsk. Blume, das ist doch unrealistisch. Merken Sie nicht, dass sozusagen Netanyahu und die Israelis hier wieder einen Ablenkungskrieg führen, um ihre innenpolitische Situation im Griff zu halten? Netanyahu muss immer neue Kriege führen. Er ist im Prinzip in so einer Art Putin-Situation. Der kann sich auch keinen Frieden mehr leisten, weil er dann vor Gericht gestellt würde, weil man ihn abwählen würde, weil man ihn zur Rechenschaft ziehen würde für das Versagen angesichts des Hamas-Massakers und so. Das ist doch die Wahrheit. Wir haben hier einen Getriebenen, der zum Frieden gar nicht mehr fähig ist. Und das finde ich gefährlich. Und lassen Sie uns jetzt bitte mal zu Amerika kommen und überlegen.
Moment, stopp, ich muss ja noch mal was sagen können. Ey, halt mal. Jetzt nicht, Sie spinnen doch. Lassen Sie uns jetzt mal zur Bundesliga kommen. Now for something completely different. Lieber Kollege Augstein, das mit dem Eselsrücken und dem Khyber-Pass, das hatte ich Ihnen vorher schon aus der Hand genommen. Das geht mit Hilfe von Raketen, die, zumindest hat das die israelische Luftwaffe versucht, nunmehr auch zerstört sein sollen oder zumindest in Teilen zerstört sein sollen. Denn diese Rüstung hat Iran ja auch betrieben. Warum auch immer, mutmaßlich, um diese Raketen auch mal abzuschießen, was man ja jetzt gerade probiert. Und darüber hinaus haben Sie natürlich recht, die relative Überlegenheit Israels gegenüber nahezu allen, eigentlich allen seinen arabischen Nachbarstaaten und eben dem Iran, ist schon atemberaubend. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin aber auch kein großartiger israelischer Militärexperte. Aber wenn Sie das Argument zu Ende denken, kommen Sie natürlich bei dem Punkt raus, umso mehr hat Israel ein Interesse, die komplette Umstülpung dieser Verhältnisse zu verhindern, zu unterbinden, die darin bestanden hätte, dass ein Land, in diesem Fall der Iran, eine solche Atombombe erwirbt. Und zur israelischen Innenpolitik haben Sie natürlich recht. Bibi Netanyahu getrieben, beinahe ruchloser Innenpolitiker. Und trotzdem versammelt sich jetzt hinter diesem vorgehen gegen den Iran, sowohl die Opposition, wie mir scheint, als auch größere Teile der Bevölkerung, die sonst, gerade mit Blick auf Gaza und das Vorgehen dort und die Geiseln, die ja immer noch dort festgehalten werden, klar gegen Netanyahu eingestellt sind. Also so, wie soll man sagen, die Mehrheit gegen den Regierungschef und der macht dann irgendwas, um davon abzulenken. So einfach ist es dann, glaube ich, doch nicht.
Das ist,
weil
das
es eben offensichtlich eine gesellschaftliche Mehrheit gibt für diesen Schlag gegen den Iran.
Das ist doch ein wichtiger Punkt. Das ist doch die Psychologie der Massen, die Psychologie der Nation, der Völker, der großen Gruppen ist doch genau die. Deshalb funktioniert ja Krieg so gut, lieber Kollege Blome, nicht nur in Israel, sondern überall. Deshalb funktioniert der Konflikt so gut in all diesen Gesellschaften, weil immer ist, wir fangen einen Krieg an, wir lösen einen Konflikt aus, wir eskalieren einen Konflikt, wir gehen sozusagen in die offene Auseinandersetzung und dadurch werden alle anderen Probleme, die wir vorher hatten, verschwinden, aller innerer Zwist verschwindet, wir vereinen uns sozusagen alle hinter diesem einen gemeinsamen Interesse, jetzt aber zusammenzustehen gegen diesen äußeren Gegner. Das ist genau das, was man meint, wenn man sagt, Leute fangen Kriege an, um von inneren Situationen abzulenken. Das funktioniert in Israel, das funktioniert übrigens selbst im verrotteten Iran, wo der Druck von außen, die Sanktionen und jetzt auch diese Angriffe natürlich die Leute eher vereinen hinter ihrer Führung und eher vereinen gegen den gemeinsamen Gegner. Die Russen sind vereint hinter Putin, die irren Amerikaner sind vereint hinter Trump, wenn er auf die Ausländer schimpft und so weiter. Das ist doch leider genau das Problem und deshalb, Entschuldigung, ich komme nochmal zurück auf den Anfang zum Tuvalu-Atoll, deshalb bin ich auch so ermattet, weil ich denke, das Böse gewinnt, die Idee des Konflikts gewinnt und die Zivilität, die Konfliktlösung, die Vernunft, das Diskursive hat echt so abgekackt irgendwie und bringt einfach gar nichts mehr. Das finde ich so krass deprimierend, ehrlich gesagt.
Also das Böse gewinnt, wenn das iranische Regime verschwinden würde, das finde ich nicht. Dann müsste man doch sagen, da hat das Gute gewonnen, beziehungsweise da ist was Gutes bei rausgekommen, wenn das iranische Regime verschwindet. Und ich habe übrigens nicht das Gefühl, dass die Mullahs die Angriffe auf den Iran so für sich und ihr eigenes Regime mobilisieren können, dass sie die Leute hinter sich bringen, mehrheitlich. Ich glaube, das Regime hat in Wahrheit fertig und jetzt wird nur der Schleier weggezogen.
Finden Sie, dass es in Libyen, wo wirklich ein schlimmer Diktator, Gaddafi, ja, wir erinnern uns, dass es in Libyen heute besser ist als zu Gaddafis Zeiten, abgesehen davon, dass wir beide noch nie in Libyen waren, weder damals noch heute, aber von außen betrachtet. Finden Sie, dass das ein Fortschritt war, Gaddafi loszuwerden?
Das hängt davon ab, wen Sie fragen, glaube ich. Das Land ist weniger stabil, aber es ist ein, wie soll man sagen, total verbrecherischen Diktator losgeworden. Das würde ich die Libyer fragen oder keine Ahnung wen, aber ich finde, es ist schwierig zu sagen, lass mal den Diktator in Ruhe Diktator sein und seine Kneste füllen und ich weiß nicht, was alles machen, weil wir wissen nicht genau, was danach kommt. Das finde ich eine schwierige Figur. Das fand ich schon immer schwierig, ehrlich gesagt, bei diesem Argument.
Finde ich nicht.
Richtig,
ich finde das
niemand
nicht.
Weiß, was passieren würde, wenn das iranische Regime fällt. Ich glaube, dieses Land und seine Gesellschaft ist deutlich weiterentwickelt als die libysche war oder ist, aber das will ich jetzt gar nicht quasi definitiv behaupten.
Punkt.
Ich habe nur das Gefühl, naja, also das Regime, das da im Moment im Iran herrscht, ist kein gutes. Wenn es weg wäre, wäre es also etwas Gutes und dann muss man sehen, was daraus wird.
Nein, ich bin eben nicht Ihrer Meinung. Ich finde, so einfach kann man das sich auch nicht machen. Das ist so ein bisschen so naiv, es ist so ein bisschen Pseudo, ich wasche mir den Pelz, aber mache mich dabei nicht nass. Wenn man die Verantwortung übernimmt, da zu intervenieren, können Sie ja nicht einfach nur sagen, wieso, ich komme nur aus der Luft, ich bombe das alles kaputt und was danach kommt, interessiert mich dann nicht mehr. Das ist doch genau das Problem. In Libyen haben Sie den Zerfall staatlicher Ordnung. Ich meine, da haben Sie praktisch dann diese Warlords, die Banden, die gegeneinander kämpfen. Weiß ich nicht.
Es gab keine staatliche Ordnung in Libyen. Es gab eine Diktatur. Und wenn Sie das staatliche Ordnung eins zu eins wie jede andere demokratische staatliche Ordnung nennen, dann haben Sie ein Problem.
Nein. Entschuldigung, Sie waren doch auch an der Uni. Natürlich ist eine Diktatur eine staatliche Ordnung im Unterschied zu einer Bandenherrschaft, wo es überhaupt gar keine staatlichen Strukturen mehr gibt. Was ist denn mit Ihnen los? Wenn ich das Wort staatliche Ordnung benutze, hat das doch keine positive Wertung, sondern das ist rein deskriptiv. Es gibt einen Innenminister und es gibt einen, der sich um Wasser kümmert und einen, der sich um Müllabfuhr kümmert. Im Gegenzug, im Unterschied zu einer Bandenherrschaft, wo es einfach nur noch darum geht, irgendwie so, wer bringt wen als nächstes um. Ich verstehe Sie nicht. Und das ist doch das, was wir als Westen hinterlassen haben in diesen Ländern dort. Einen kompletten Zerfall jeder Ordnung. Und ich weiß nicht, wenn das im Iran auch passiert, viel Spaß. Und das versuche ich jetzt wirklich unpolemisch zu sagen. Ich bewundere und beneide Sie um Ihren Optimismus, dass aus diesen Handlungen der Israelis irgendetwas Besseres folgen kann.
Naja, erinnern wir uns doch an die mehreren Aufstände, wie soll man sagen, bürgerlichen Bewegungen im Iran, das Mullah-Regime abzuschütteln. Über die letzten 15 Jahre ungefähr oder noch mehr. Alle drei, soweit ich zumindest mitgezählt habe, blutig niedergeschlagen, mit immer größerem Aufwand es niederzuschlagen für und durch das Regime und seine Häscher und seine treuen Religionstruppen. Wir hätten uns doch gefreut, wenn vor ein paar Jahren es den Frauen in Anführungsstrichen geglückt wäre, mit ihrem Aufstand das Regime entweder vollständig zu verändern oder einfach wegzufegen. Dann hätten wir doch gesagt, super.
Na klar.
Ohne zu wissen, was danach kommt. Und jetzt machen die Israelis, vielleicht mit oder zumindest unterstützt von den USA, einen ganz kleinen Teil dieser Arbeit nochmal neu von vorn. Und da sagen Sie, nee, das darf nicht sein. Das ist nicht logisch.
Unsinn.
Das ist in sich total widersprüchlich. Ja,
nein, aber es stimmt halt nicht. Wenn Sie natürlich, haben wir alle, also wir, weiß ich jetzt nicht, aber ich als Beobachter und Zeitungsleser von außen, Fernsehzuschauer gehofft, dass diese revolutionären Bewegungen, die da aus der Bevölkerung hervorgegangen sind, zu irgendetwas Gutem führen. Na klar, hofft man das. Das hier ist so eine vollkommen andere Situation. Hier werden militärische Zentren, staatliche Strukturen, Infrastruktureinrichtungen des Landes von oben herab bombardiert mit, wir wissen alle nicht, wie viel Kollateralschäden in der Zivilbevölkerung. Wir wissen nicht, wenn das Regime destabilisiert ist, ob dann eine Militärdiktatur kommt, die viel, viel schlimmer ist oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und ehrlich gesagt, diese nassforsche Selbstgerechtigkeit, mit der das Thema im Westen behandelt wird, Bogen geschlagen an den Anfang, die sich in so einem Wort wie Drecksarbeit erledigen äußert, diese nassforsche Selbstgerechtigkeit, die erschreckt mich, die geht mir gar nicht auf die Nerven, sondern die erschreckt mich, davor bekomme ich echt Angst, weil das ist die Form von Selbstgerechtigkeit, die uns schon so oft in so ausweglose Katastrophen geführt hat. Das ist eben nicht mehr Vorsicht, das ist keine internationale Politik eigentlich, lieber Kollege Blome, das ist das Gegenteil von Obama. Merz ist das Gegenteil von Obama.
Ja, und obwohl ich ein großer Fan von Obama bin, den syrischen Bürgerkrieg und die russische Intervention dort hat er mit verursacht, indem er eine rote Linie gezogen hat, dann ist sie übertreten worden und nichts ist passiert. Das heißt auch, ein guter amerikanischer Präsident kann da dramatische Fehler machen, was aber natürlich nicht heißen soll, dass dieser aktuelle, weniger gute bis sehr schlechte amerikanische Präsident namens Donald Trump da irgendetwas richtig macht. Denn man weiß ja sowieso nicht, was er macht. Das finde ich ja das Interessante, wie alle Auguren letztlich auch ein ganzer G7-Gipfel, darunter Friedrich Merz, um den Mann herumtanzen, um herauszufinden, was in seinem Kopf vorgeht. Weil sie sich weigern, anzunehmen, dass da gar nichts vorgeht.
Naja, wieder auch nur als Leser der New York Times und übrigens auch als Zuschauer der Tucker Carlson Show kann ich allen Leuten nur empfehlen, sich die auch mal in echt anzugucken. Ist sehr interessant. Kann ich nur sagen, zwei Herzen schlagen in seiner Brust, zwei Herzen schlagen im Lager der MAGA-Bewegung. Auf der einen Seite sind es die Interventionisten, die so wie immer der Meinung sind, je mehr amerikanische Bomber in der Luft, desto besser und den israelischen Freunden müssen wir sowieso immer zu beistehen. Und auf der anderen Seite die Isolationisten, die sagen, nee, wir haben genug von den Kriegen im Ausland, wir wollten uns doch aufs Innere konzentrieren, damit sind wir doch angetreten, dafür sind wir doch auch gewählt worden. Und wie gesagt, das Gespräch von zwischen dem Senator Ted Cruz und dem Trump-nahen Moderator Tucker Carlson, was man sich im Internet angucken kann, ist ein super Beispiel dafür, wie diese beiden Positionen
im Trump-Lager aufeinanderprallen und ach, wie sich das
auch schon, jetzt hören Sie doch mal auf, da rumzuklügeln. Das ist doch wirklich, jetzt muss ich sagen, Entschuldigung, das ist jetzt wirklich, was ist, was Sie mir eben vorgeworfen haben, naives Rumgeklügel.
Wieso?
Ja, es gibt zwei Lager und dann gibt es die widersprechenden Interessen. Meinetwegen.
Was denn?
Stimmt ja alles. Aber Sie glauben doch nicht, dass das irgendeine relevante Rolle für die Entscheidung von Donald Trump spielt. Der einzige Punkt, Entschuldigung, auch alles ferne Diagnose, aber genauso fern oder nah wie jede Diagnose. Der einzige Punkt, der Donald Trump bewegt hat, war, dass es er gesagt hat, ah, lass das mal besser, also überlegt noch mal eine Runde, ob ihr wirklich den Iran angreifen wollt. Und dann hat Bibi Netanyahu gesagt, ich mach's trotzdem. Und dann wurde das seine Netanyahus Show. Und das kann Donald Trump nicht ertragen. Er muss es zu seiner Show machen. Und darum hat er 180 Grad gedreht und dann voll beschleunigt. Und jetzt sagt er, bedingungslose Kapitulation des Iran. Wir atombomben euch zu Tode, wenn ihr auch nur noch mal einmal Pieps sagt da in Teheran. Und. Er will es zu seiner Show machen, weil er es nicht ertragen kann, dass jemand anders auf der Weltbühne eine eigene Show hat. So einfach ist das.
Es ist lustig, dass der Sicherheitsberater, sein früherer John Bolton, hat ja gerade so ein Interview gegeben im Spiegel. Und da sagt er, Bibi Netanyahu auf dem Cover des Time Magazine. Solche Gedanken sind unerträglich für Trump. Also der ehemalige Sicherheitsberater Bolton, der ein Republikaner ist und für alle republikanischen Präsidenten seit Reagan gearbeitet hat, der sieht das so wie Sie oder Sie sehen das so wie er. Trump geht es nur darum, dass er da am Schluss gut bei wegkommt. Ob das wirklich reicht, die B2...
Nein, es geht nicht darum, dass er gut dabei wegkommt. Es geht darum, dass er im Rampenlicht steht. Und der Rest ist ihm Hupe. Weil wenn er schlecht dabei wegkommt oder sein Land schlecht dabei wegkommt, wird er sagen, dem Land geht's besser als je zuvor. Es ist, verstehen Sie, das ist seine eigene Welt. Es geht nicht mehr um den Realitätscheck, wie bei meinetwegen Obama oder bei Bush Junior. Nach dem Irakkrieg, war das jetzt eine gute Sache? Hat sich das gelohnt? Ist da was schiefgelaufen, wie Sie da eben zu Recht gesagt haben? Es geht nur noch um Donald Trumps eigene Welt. Verstehen Sie, das macht es ja so schwierig, mit ihm umzugehen. Und darum ist ja der G7-Gipfel irgendwie auseinandergegangen, weil der einfach abgereist ist. Und dann stehen die anderen bedröppelt miteinander beisammen und sagen, tja, das ist jetzt aber gar nicht so schlimm, dass der gefahren ist. Ich meine, früher wäre das Dach weggeflogen, wenn die Hauptperson einfach geht, weil er keinen Bock mehr hat. Und dann sagt, ich habe sehr, sehr große Dinge vor. Ich habe sehr, sehr, sehr große Dinge vor. Ich kann sie euch nicht erzählen. Ich weiß sie nämlich noch gar nicht. Aber wenn ich in dieses scheiß Flugzeug gesteigen bin, dann fällt mir bestimmt irgendwas sehr, sehr Großes ein, weshalb ich begründen kann, dass ich hier einfach abgehauen bin.
Gut, aber
der Mann hat einfach den Gipfel gesprengt. Und da können Sie jetzt Friedrich Merz einen Vorwurf machen, dass er das verklausuliert, dass er das nicht ausspricht. Und dabei wäre ich dann. Den Vorwurf können wir Friedrich Merz machen. Er hat genauso gute Miene zum bizarren bis bösen Spiel von Donald Trump gemacht.
Ah ja, okay, dann lassen Sie uns doch kurz vorm Ende. Das würde mich jetzt echt nochmal interessieren, auch Ihre Einschätzung. Kommt irgendwann der Punkt, wo die westlichen Staatschefs, also die anderen, die noch alles beisammen haben, irgendwann dann das auch mal aussprechen und sagen, ey Leute, das ist irgendwie echt, das kann doch echt nicht angehen, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also wo man es dann auch einfach sagt, also auf diplomatische, politische Weise, wo man sagt irgendwie, man ist sehr enttäuscht von der Abreise des amerikanischen Präsidenten, aber man wird auch ohne ihn weitermachen und zu guten Ergebnissen kommen. Kommt der Moment irgendwann?
Der Moment könnte kommen, wenn die Europäer ernst machen mit ihrer allerdings seit 30 Jahren vor sich hergetragenen Ankündigung, sich mindestens mal in Maßen unabhängig zu machen von den USA. Handelspolitisch als Markt, als Pfund auf dem Weltmarkt sind sie das. Aber militärisch und wenn man so will geostrategisch im großen Spiel der Mächte sind sie es eben nicht. Wenn sie das eines Tages halbwegs würden, dann könnten sie dem amerikanischen Präsidenten auch mal sagen, du hast wirklich einen Piepmatz, so wie ihrer da im Hintergrund.
Also bis dahin wäre ich jedenfalls dafür, die Kanadier in die EU aufzunehmen. Das finde ich eine super Idee. Das würde ich unterstützen.
Ja, da möchte ich Ihnen antworten mit einem Satz, den ich vor ganz, ganz langer Zeit schon mal geschrieben habe. Sie können nicht jedes Problem auf der Welt lösen, indem sie es in die EU aufnehmen.
Aber die Kanadier sind ja Teil der Lösung des Problems und nicht Teil des Problems.
Sie bringen eins mit,
Blome.
Sie bringen eins mit, nämlich eine Grenze mit Donald Trump.
Okay, lieber Kollege Blome, ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Ich hoffe, dass Sie auch wieder über die Grenze zurückkommen. Nächste Woche wieder in alter Frische oder wie ist es?
Ich denke noch drüber nach. Das war jetzt auch ein Stück weit grenzverletzend, was Sie hier gemacht haben mit mir. Und ob das nicht dann einfach über meine Grenzen hinausgeht, nächste Woche wieder mit Ihnen zu sprechen, das weiß ich einfach nicht ganz genau. Da muss ich so nein, Sie auch ein bisschen... Nein. Nicht wahr?
Dann Sie fehlen mir grenzenlos, sage ich dann mal.
Ich krieg euch schon wieder zusammen.
Über alle Grenzen.
Bis nächste Woche, bis dann, danke.
Ja.
Und tschüssi, Koski.
Danke Ihnen.